Deutschlandfunk, Information und Musik.
Heute vor 75 Jahren, am 14. Mai 1948, wurde der Staat Israel gegründet. Großbritannien legte das Mandat für die Verwaltung Palästinas nieder. David Ben-Gurion rief umgehend die Unabhängigkeit des neuen Staates aus, dessen erster Ministerpräsident er wurde. Tags darauf schon wurde Israel von den arabischen Nachbarstaaten angegriffen und im Kern hat es seitdem Frieden für den Staat der Juden nie gegeben. Das Jahr zuvor ist das Geburtsjahr von Michael Wolfsohn, 1947 in Tel Aviv geboren, als Kind einer vor dem Holocaust geflüchteten Kaufmannsfamilie, die in den frühen 50ern wieder nach Berlin zurückkehrte. Michael Wolfsohn, den Historiker mit Wurzeln in Deutschland und in Israel, habe ich gefragt, was diese Gründung des Staates Israel für ihn bedeutet.
Sehr viel, nicht zuletzt und vor allem, weil ich Historiker bin, ein jüdischer Historiker, deutsch-jüdischer Historiker, wie Sie zu Recht gesagt haben. Vergleichen wir doch mal, was vor in diesem Falle 78 Jahren gewesen ist, also 1945, das Schicksal der Juden, und vergleichen wir die Situation heute. Heute gibt es eine Lebensversicherung für jeden Juden in der Welt und die heißt Israel. Und das ist im Laufe der 2000-jährigen jüdischen Geschichte, der letzten 2000 Jahre, insgesamt sind es ja 3000 ungefähr, dann ist das ein riesiger Fortschritt.
Und diese Lebensversicherung ist weiter notwendig?
Wieder notwendig und notwendiger, als auch ich das lange Zeit vermutet hatte. Denn die in Deutschland lebenden Juden, überhaupt in Westeuropa, auch in den Vereinigten Staaten von Amerika lebenden Diaspora-Juden, leben ja freiwillig in der Diaspora und haben mit einem derartigen Ansteigen des Antisemitismus in ihrer eigenen Lebenszeit oder gar in der Zukunft nicht gerechnet. Auch ich zähle zu denen. Und daher, ja, die Existenz des jüdischen Staates ist notwendig, wieder notwendig.
Machen wir, soweit es unser 10-Minuten-Gespräch zulässt, etwas Geschichtsstunde. Die Wurzeln zur Gründung eines jüdischen Staates reichen ja bis ins späte 19. Jahrhundert zurück. Theodor Herzl, in Budapest geborener Publizist, gilt als Begründer des politischen Zionismus. Wenn ich jetzt einen viel zu großen Sprung mache, aber trotzdem, von der Idee war es aber letzten Endes die NS-Vernichtungspolitik, die Haltung der Weltmächte gegenüber der Idee eines jüdischen Staates veränderte. 1947 der Teilungsplan der Vereinten Nationen für Palästina. Das ist eine wechselvolle Geschichte mit einem extrem tragischen Umkehrpunkt, nicht wahr?
Mit dem letzten Satz stimme ich absolut zu, Frau Becker, aber dem Anfang nicht. Das ist eigentlich es ist eine Legende, die besagt, dass die Existenz Israels eine Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf den Holocaust gewesen wäre. Wenn dem tatsächlich so gewesen wäre, hätte das zionistische Aufbauwerk nicht im Jahre 1882, also vor Herzl, bereits begonnen, und es war ja auch schon vor dem Holocaust unterwegs. Das heißt, hier bahnte sich im Rahmen der globalen Entwicklung der Entkolonialisierung die Gründung eines jüdischen Staates an. Und die Behauptung, dass Israel, wie gesagt, eine Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf den Holocaust gewesen wäre, übersieht vollkommen den allgemeinen Rahmen der Entkolonialisierung. Und im Rahmen der Entkolonialisierung, vor allem in den Jahren 1944 bis 1947, gab es eben den militanten und dann auch erfolgreichen Versuch der zionistischen Milizen, die britische Mandatsmacht aus Palästina regelrecht herauszubomben. Das wird auch im Zusammenhang mit der Diskussion übersehen, polemisch übersehen, die vor der Justizreform in Israel die allgemeine Diskussion über Israel bestimmte, nämlich Stichwort Postkolonialismus.
Nun hat der Staat Israel in den 75 Jahren seines Bestehens ja nie Frieden gefunden. Diese Heimstatt aller Jüdinnen und Juden ist nie friedlich geworden. Ich habe das erwähnt, schon am Tag nach der Staatsgründung wurde Israel von den Nachbarstaaten angegriffen. und wurde ja auch selbst als Angreifer wahrgenommen. 1967, der Sechstagekrieg, in dem Israel Ostjerusalem eroberte, Gaza und das Westjordanland. Das waren Gebiete, die nach dem UN-Teilungsplan größtenteils den Palästinensern zustehen sollten. Nun ist dieser Zustand der Besatzung ja zum Dauerzustand geworden mit der Folge, Professor Wolfson. Es gibt nun nicht einmal mehr einen Plan für einen Friedensplan?
Es gibt einen Plan, der aber völlig unsinnig ist, eine Kopfgeburt und eine Totgeburt, nämlich die Zwei-Staaten-Lösung, wer auf die Verteilung der Bevölkerung im Westjordanland, Gazastreifen und Israel-Kernland schaut, wird erkennen, dass eine völlig unrealistische Perspektive hier aufgetischt wird, denn 21% der Bewohner, wohlgemerkt Bewohner, des Westjordanlandes sind Juden, ungefähr 700.000 Siedler. Die kriegt man einfach friedlich nicht weg, es sei denn auf Kosten eines innerjüdischen Bürgerkrieges. Und das Gleiche wäre in Bezug auf 21% der israelischen Bevölkerung, Staatsbürger, nämlich rund 2 Millionen Araber in Israel, dann notwendig, sozusagen spiegelbildlich, 2 Staaten für 2 Völker. Auch das ist völlig unrealistisch und auch unmoralisch, einen solchen Bevölkerungsaustausch selbst friedlich durchzuführen. Und wir wissen genau, dass die arabisch-palästinensischen Staatsbürger Israels auch israelische Staatsbürger bleiben wollen, weil sie das soziale Netzwerk in Israel haben wollen. Aber zum Kern Ihrer Frage, Sie haben völlig recht. Die Besatzungspolitik ist der Kern, ist aber nicht mehr der Zankapfel zwischen den arabischen Staaten. Ich betone Staaten und Israel, denn die meisten arabischen Staaten haben sich mit der Existenz Israels abgefunden. Der islamische Staat Iran aber nicht und auch seine arabischen Marionetten nicht, sprich Syrien, sprich das von den schiitischen Milizen dominierte Hisbollah-Regime und natürlich auch die am iranischen Tropf hängenden Palästinensergruppen im Gazastreifen. Die sind das Problem, nicht mehr die arabischen Staaten. Und das ist die Tragödie des palästinensischen Volkes, wohlgemerkt des palästinensischen Volkes, nicht seiner Führung, dass sie die vielen Kompromissangebote, die es von Israel gegeben hat, immer wieder ausgeschlagen hat, weil man Maximalforderungen aufgestellt hat, die unerfüllbar gewesen sind. Der Zionismus in seiner Geschichte, und wir gucken ja auch auf die Geschichte in diesem Fall, war diesbezüglich viel geschickter, viel cleverer, nach dem Motto, besser der Schwatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Und diesen Erkenntnisgewinn hat die palästinensische Führung leider, leider auf Kosten ihres Volkes nicht gehabt.
Sie haben jetzt unterschieden zwischen palästinensischer Bevölkerung und den politischen Führern. Muss man nicht aber trotzdem, wenn man die Staatsgründung Israels würdigt, immer auch mit bedenken, dass dieser Neustart auf der einen Seite für Hunderttausende Palästinenser Flucht und Vertreibung bedeutete, als Nakba bezeichnet, als große Katastrophe.
Aber selbstverständlich, nur muss man dann analytisch-historisch an die Sache herangehen, nicht nur emotional. Und gerade deutsche Hörer unseres Gespräches wissen, dass wer einen Aggressorkrieg beginnt, wie Deutschland 1939, das Risiko eingeht, erstens Land zu verlieren, nämlich weil man den Krieg verliert, und zweitens das Risiko eingeht, dass die eigene Bevölkerung zu Flüchtlingen wird und vertrieben wird und dass man dafür Land bezahlen muss. Und ich erinnere an die Verluste der deutschen Ostgebiete, weil Deutschland diesen aggressiven Krieg begonnen hat. Die palästinensische Führung, wohlgemerkt Führung, hat unmittelbar einen Tag nach dem UNO-Teilungsbeschluss der Gründung eines jüdischen Staates in dem Mandatgebiet Palästina, der britischen Mandatsgebiet, und einem arabischen Staat Nein gesagt und diesem Nein einen Bürgerkrieg folgen lassen, der verloren wurde bis zum April, Mai 1948. Dann rief man die arabischen Staaten zu Hilfe, die aber nicht den Palästinensern zu Hilfe kommen wollten, sondern ihre eigenen Ambitionen erfüllen wollten, die auch erfüllt worden sind, nämlich Jordanien annektierte das Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem. Ägypten Ägypten verwaltete, wie es hieß, aber faktisch annektierte den Gazastreifen seit 1948, 49, aber all das auf Kosten der Palästinenser. Also kurzum, wer einen Krieg beginnt, muss in jeder Weise zahlen und das ist das Gesetz, unter dem die palästinensische Führung antrat und bis heute es nicht aufgegeben hat. Leider.
Zugleich bleibt es ja eine Tragik der Geschichte, dass den Palästinensern der Wunsch nach Selbstbestimmung in einem eigenen Staat bis auf den heutigen Tag verwehrt wird.
Völlig richtig. Und ausgehend davon habe ich in meiner professoralen Unbedeutung einen Friedensplan vorgelegt in dem Buch zum Weltfrieden. Und das heißt, eine föderative Struktur, die jetzt zu erklären zu weit führen würde. Aber man kann mühelos mit Fantasie und nicht, wenn man immer nur das Gleiche denkt und trotz der vielen Fehler, der Unverwirklichbarkeit des Zwei-Staaten-Planes mal überlegt, wenn man 200 Mal gescheitert ist mit diesem Plan, vielleicht versucht man zum 201. Mal etwas Neues. Und das heißt föderative Strukturen, einen Bundesstaat Israel mit weitgehender Selbstbestimmung der Palästinenser in Israel, mit einem Bundesland Westjordanland, einem Bundesland Gazastreifen, einem Bundesland Jordanien, Palästina. Und diese beiden Teile bilden dann einen Staatenbund, nämlich den Staatenbund Israel. Palästina, Jordanien.
Und um das näher zu beleuchten, wir ahnen das beide, da sind wir in einem 10-Minuten-Gespräch viel zu limitiert. Daher ein Sprung zur innenpolitischen Lage in Israel. Pläne der rechtsreligiösen Regierung Netanyahu für eine Justizreform spalten das Land wie nie zuvor in der 75-jährigen Geschichte. Es scheint nun, als würde viel von der Erfolgsgeschichte Israels auf dem Spiel stehen. Dieser rasante Aufstieg vom Kibbutzstaat mit starken sozialistischen Ideen zur Start-up-Nation, Mitglied der G20-Staatengruppe. Dahinter steht ja mehr als nur der ökonomische Erfolg, dahinter steht ja auch ein Modernitätskonzept. Ist das alles nur bedroht durch die Kontroverse um die Justizreform, in der es ja im Kern darum geht, dass eine Mehrheit des Parlaments Entscheidungen des obersten Gerichtshofes überstimmen kann? Oder worum geht es über die Sache hinaus? Was steht hinter dieser Reform?
Das ist der ständige Kampf, den es in jeder Demokratie gibt, um das jeweilige Gewicht der drei Gewalten, also Regierung, Parlament und oberstes Gericht. Und ich kann Sie und unsere Zuhörer trösten und auch mich in diesem Falle. Es wird einen Kompromiss geben diesbezüglich. Geplant war tatsächlich eine Justizrevolution, aber es sieht danach aus, dass diese Pläne sozusagen eingeschläfert werden. Das ist noch nicht ganz so weit, aber das zeichnet sich ab oder es zeichnet sich zumindest ab, ein Kompromiss. Und das heißt, dass auch diese Krise vorbeigehen wird. Vergessen wir nicht, die jüdische Geschichte, 3000 Jahre, wie gesagt, ist voller Krisen, innerer Krisen ebenso wie Krisen von außen. Und viele Völker sind gekommen und gegangen und das jüdische Volk besteht nach wie vor. Und Gleiches wird auch in Bezug auf Israel geschehen.
Dann wäre die Spaltung der israelischen Gesellschaft doch weniger tief, weniger unüberbrückbar, als das beschrieben wird.
Nun gut, was behauptet wird, wird dann gerne wiederholt und dann haben wir den Konformismus oder das Mitläufertum im Denken und Sprechen. Aber faktisch gesehen ist doch jede Gesellschaft in sich mehrfach gespalten und der Grundansatz der Demokratie und des Parlamentarismus besteht doch darin, dass diese gesellschaftlichen Gegensätze in den Institutionen irgendwie als Kompromiss gelöst werden. Aber diese Gegensätze müssen auch vorhanden sein und müssen auch sichtbar sein. Und sie sind sichtbar. Und genau das ist in den letzten Wochen passiert, in einer unglaublichen, hocherfreulichen, demokratischen, partizipatorischen Lebendigkeit von Gegnern und Befürwortern dieser Justizrevolution noch einmal. Und es wird, und das zeichnet sich ganz deutlich ab, einen Kompromiss geben, der möglicherweise, nein, sogar wahrscheinlich dahin geht, dass diese Justizrevolution eingeschränkt wird.
Der Historiker und Publizist Michael Wolfson war das.